austauschbar zu einzigartig, der Premium Branding Podcast. Mein Name ist Christine Müller, ich bin Businessfotografin und Branding-Expertin und ich freue mich riesig, dass du heute zu dieser Folge eingeschaltet hast, um gemeinsam mit mir deine Expertise und deine Einzigartigkeit sichtbar zu machen und deinen Außenauftritt zu transformieren. Von austauschbar zu einzigartig. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute sprechen wir über das Thema Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Denn auch wenn es in dem Podcast primär um das Thema Branding geht, gehen Marketing und Branding natürlich immer Hand in Hand. Und du und deine Website müssen natürlich auch sichtbar sein und von den richtigen Menschen gefunden werden. Und ein Weg, wie du eben deine Sichtbarkeit erhöhen kannst, deine Bekanntheit steigern kannst, ist Suchmaschinenoptimierung. Und passend dazu habe ich mir heute natürlich auch einen Gast eingeladen, eine Spezialistin auf dem Gebiet. Und ich freue mich sehr, mit ihr, mit Dani von Mind & Rocket, über dieses Thema sprechen zu dürfen und mit ihr nicht nur über das Thema SEO zu sprechen, wie relevant ist das Thema, was kannst du tun, um eben besser gefunden zu werden, sondern auch über einige Mythen und mit diesen Mythen so ein bisschen, ja, aufzuräumen. Bevor wir aber starten und wirklich in das Thema einsteigen, möchte ich Dani noch kurz vorstellen. Dani bzw. Daniela Kaiser, wie sie mit vollständigem Namen heißt, ist SEO-Expertin und unterstützt mit ihrer Arbeit Unternehmen und Selbstständige dabei, dass ihre Website zum Google-Liebling wird und dass sie damit nicht nur sichtbarer bei Google werden, sondern auch mehr Anfragen oder Verkäufe generieren. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen, liebe Dani.
Ja, vielen Dank. Servus, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr cool. Lass uns zum Start doch einmal einsteigen, beziehungsweise habe ich dir 5 Fragen mitgebracht, damit dich die Zuhörer noch so ein bisschen besser kennenlernen können. Wer bist du? Wer bist du vor allem auch als Person? Wer steckt, ja, nicht nur hinter Mind & Rocket, sondern wer steckt auch hinter Dani? Wer ist Daniela hinter der SEO-Expertin? Welche 3 Begriffe würdest du sagen, beschreiben dich als Person oder als Persönlichkeit am besten?
Das ist natürlich gleich die Knallerfrage zum Einstieg. Muss man ganz kurz überlegen. Aber auf jeden Fall, man hört vielleicht auch schon, die Mittelfränkin, die kriegt man aus mir wahrscheinlich niemals raus. Also das rollende R gehört zu mir, wie meine SEO-Leidenschaft. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, dass es auf jeden Fall die Buchliebe wahrscheinlich ist. Also der Podcast ist jetzt ohne Bild, aber in meinem Hintergrund alle Kundentermine, die ich führe, die sehen dann natürlich mein regenbogenfarben sortiertes Bücherregal im Hintergrund. Oh, jetzt. Das macht mich beziehungsweise mich und mein Stil irgendwie dann schon ein bisschen aus. Und tatsächlich bin ich, es hört sich irgendwie negativ an, aber ich bin leicht zu begeistern. Aber das heißt, ich probiere viele neue Dinge einfach gerne aus, sowohl in der Arbeit, aber auch eben im Privaten. Ich bin sehr gerne im Garten, seitdem wir unser eigenes Häuschen gebaut haben vor 4 Jahren. Und gerne im Garten, gerne mit den Katzen. Ich liebe Tiere, bin auch gerne in der Natur. Und ja, also ich glaube, so diese 3 Oberthemen beschreiben mich ganz gut.
Mega schön. Ich finde, es ist übrigens gar keine negative Eigenschaft und klingt auch gar nicht negativ, dass du vielseitig bist. Im Gegenteil, ich finde, das ist voll die schöne Eigenschaft, wenn man sich für vieles interessiert und begeistern kann und dann einfach auch, ja, viele Erfahrungen letzten Endes auch sammelt und die, ja, mitnehmen kann und dadurch natürlich auch super viel in seinem Leben am Ende des Tages einfach auch erlebt.
Ja, das
genau,
stimmt.
Genau, du hattest, ja.
Tatsächlich ist mir jetzt da, als du das gesagt hast, eingefallen, so im Sinne von, mit den verschiedenen Vielseitigkeit und Erfahrungen, die man dadurch sammelt. Also tatsächlich war das auch damals ein Punkt, als es dann Richtung SEO ging in die Selbstständigkeit davor, habe ich nie so richtig meinen Platz gefunden, was als Angestellte, als Arbeitnehmerin so der Punkt war. Ich habe da viel ausprobiert und hatte nie das Gefühl, so richtig anzukommen. Und dann kam ich zu SEO. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Mega. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, auch die Vielseitigkeit. Ja, fühle ich sehr tatsächlich. Du hattest schon gesagt, man findet dich im Garten, hast auch schon deine Buchliebe angeteasert so ein bisschen. Wenn du nicht arbeitest, wo würdest du sagen, findet man dich neben vielleicht auch Garten und beim Lesen?
Ja, also tatsächlich mache ich sehr gerne Yoga. Ja, Yoga und Pilates sind so auch, ich sag mal, für den Körper ein schöner Ausgleich, weil man dann doch am PC sehr viel sitzt. Ansonsten, wie gesagt, Garten, in meinem Lesesessel höchstwahrscheinlich oder auf der Couch. Das ist dann immer so eine Mischung aus, entweder ich habe den Laptop auf dem Schoß, tüftel wieder an der neuen Idee oder hab das Buch oder am ehesten noch die Katzen. Wir haben zwei Katzenmiezen, die streiten sich dann darauf, wer auf meinen Schoß darf. Das ist dann auch immer ganz gut. Ja, ansonsten gehe ich auch sehr gerne spazieren mit einer Freundin, die mittlerweile sogar so Megamärsche macht, also über 50 bis 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden laufen. Also da konnte sie mich noch nicht dafür begeistern, aber generell irgendwas Aktives, irgendwas Neues machen. Ja.
Ja, super, super schön. Wie wichtig ist das Thema Personal Branding für dich?
Ist tatsächlich sehr wichtig. Auch jahrelang war das mir gar nicht so bewusst, dass es unter den Punkt Personal Branding fällt. Aber das hat tatsächlich damals, als ich 2012 meinen Literaturblog Brösels Bücherregal gegründet habe, da war da für mich von Anfang an klar, und das weiß ich auch noch bis heute, dass ich gesagt habe, ich will jetzt da nicht nur so einen Hobbyblog gründen, auf dem ich über Bücher schreibe, die ich gelesen habe, sondern mir war klar, ich will das Ding erfolgreich machen. Also so ungefähr, sonst könnte ich auch ein Tagebuch schreiben, wenn niemand diesen Blog lesen würde oder geschweige denn finden würde. Und deswegen war es für mich so dieses Herausstechen oder dieses Hervorstechen von meiner Persönlichkeit oder auch vom Namen her, dass einfach, ich war dann damals die Brösel, also das Bröselchen in der Literaturbranche, man kannte mich und das war mir tatsächlich damals schon sehr wichtig, ja.
Mega. Sehr cool. Und hat sich bisher weitergezogen, wenn ich das jetzt richtig vernommen habe. Also auch auf deine SEO-Tätigkeit und in deine jetzige Selbstständigkeit.
Absolut, also das hätte ich auch nie so gedacht, dass es so ist, aber über die Jahre, also ich habe dann den Blog, wie gesagt, seit 2012 dort gegründet und dann auch jahrelang gebloggt und das alles eigentlich neben dem Angestelltenverhältnis gemacht. Und als ich dann eben im August 21 gegründet habe, war mir klar, also einerseits sind auch Kontakte mitgekommen, die mich noch von meinem Literaturblog kannten und die mich dann teilweise jetzt auch noch mit Brösel ansprechen.
Krass,
Das
mega.
ist wirklich, wirklich
Das sieht
witzig.
man halt wirklich, wie Branding wirkt und was es
Ja.
macht.
Tatsächlich. Ich habe auch jetzt noch Follower bei Instagram, die sagen, sie sind überhaupt nicht die Zielgruppe, aber sie interessiert einfach, was ich als Person durch meinen Literaturblog so bewirkt habe oder wo ich jetzt stehe, was ich dadurch gemacht habe. Und ja, wie gesagt, die nennen mich dann immer noch Brösel und ja, finde es dann immer noch schön, wenn ich dann doch mal wieder ein Buch zeige in der Story, das ich dann natürlich auch aus dem Arbeitskontext her lese. Aber ja, auch für Mind and Rocket war für mich klar, ich bin jetzt hier nicht einfach nur eine der x-beliebigen Selbstständigen und sie war nie mehr gesehen oder wer ist das überhaupt, sondern ja, ich habe auch die Farbe, also quasi allein vom Branding her die Farben übernommen von meinem Literaturblog. Weil das irgendwie so ein Match für mich war. Und für dieses Grün, was es da noch ist vom Mind and Rocket Logo, habe ich tatsächlich auch schon häufig Kommentare bzw. Lob bekommen, dass das einfach hängen bleibt, dass das eher untypischer ist für eine SEO-Agentur. Aber es bleibt hängen, aber ist gleichzeitig auch farbenfroh und außerhalb vom klassischen Kontext, wo es heißt, ja, im technischen Bereich oder wenn es Richtung technischere Tätigkeit geht, ist es meistens blau oder
Ja.
in diese Richtung. Und das hinterlässt auf jeden Fall Eindruck, ja, es ist mir schon sehr, sehr wichtig.
Voll. Du hebst dich damit halt klar ab und es passt halt auch gut zu deiner Persönlichkeit und das ist ja letzten Endes, worauf es auch irgendwo ankommt. Also nicht nur, ja, dass man sich abhebt, sondern dass es dann natürlich auch wieder matcht mit der Persönlichkeit, mit der Person, mit dem, was du widerspiegeln möchtest. Das ist an der Stelle natürlich noch mal ganz wichtig und dass man halt auch nicht untergeht. Das ist ja, weshalb macht man Branding und ja, widmet sich letzten Endes auch dem Thema, dass man eben nicht einer von vielen ist und gar nicht auffällt oder gar nicht, ja, wahrgenommen wird, gar nicht greifbar ist letzten Endes auch für die Kunden, sondern dass man eben wirklich, ja, die richtigen Menschen anspricht durch sein Branding. Und dass es eben dahingehend auch matcht und dass man ja einfach auch als Marke am Ende des Tages dann wirklich wahrgenommen wird
Ja,
und die
tatsächlich.
bildet.
Da fällt mir gerade im Moment, als du es gesagt hast, auch noch ein, dass mein Literaturblog damals, der hatte dann so einen Untertitel oder so einen Slogan quasi, Brösels Bücherregal, der quirlig-bunte Buchblog mit fränkischer Moderation. Und
Geil.
das war halt dann auch wieder so das Fränkische. Ich habe zu Beginn auch YouTube-Videos gemacht und das war einfach der Punkt, dass ich viele Zuschauer hatte, die aus dem Berliner Raum kamen, weil die sich so begeistern konnten für eben den fränkischen Dialekt.
Super
Und
spannend.
ja, wirklich, also das fand ich dann auch super interessant, aber da, wo ich auch gemerkt habe, das bleibt hängen, da wissen die Leute,
Ja.
ah ja, das ist die mit dem rollenden R oder halt eben mit dem
Ja,
fränkischen
voll.
Dialekt, was dann auch gleich gute Laune macht irgendwie. Und das habe ich mir dann auch versucht beizubehalten. Also auch wo es darum ging, dann eben mit Mind and Rocket. Also ich habe in der Vergangenheit dann auch schon von alten Chefs die Bitte bekommen, ob ich doch am Telefon versuchen könnte, weniger Dialekt zu sprechen, wo ich mir heute denke, nee, das gehört sowas von zu mir und ich spreche so, wie ich spreche und ja, also das ist auch das, was die Menschen dann begeistert und das auch mit hängen bleibt.
Ja, total super spannend, dass du das jetzt sagst mit dem Fränkischen, weil ich komme ja auch ursprünglich aus der gleichen Ecke letzten Endes und
Ja.
aus Franken. Und ich hatte, also wie wichtig Persönlichkeit ist, habe ich tatsächlich auch sehr, sehr schnell und auf einer meiner ersten Websites festgestellt, damals, wo ich nur Fotografie gemacht habe. Und da hatte ich eben auch über mich, also auf der Über mich-Seite, ein paar persönliche Facts stehen, unter anderem eben auch, dass ich aus Franken bin. Und es gab wirklich Kunden, die gesagt haben, wegen dem Fränkischen warst du mir sympathisch, deshalb habe ich mich dann final für dich entschieden. Also natürlich haben noch mehr
Mega.
Faktoren mit reingespielt, aber
Ja,
es war
klar.
einfach so diese Persönlichkeit, die am Ende ausschlaggebend war und entschieden hat. Und da war wirklich dieses, ja, dieses Fränkische, weil die Person eben auch aus Franken kam. Dann hatte man natürlich Gemeinsamkeiten. Und
Absolut.
wie so eine Persönlichkeit oder so eine persönliche Eigenschaft am Ende dann doch einfach, ja, entscheidet und den Unterschied macht, fand ich
Ja.
da auch super spannend und ja, hat sich schon durch solche Kleinigkeiten am Ende des Tages gezeigt.
Ist echt so. Ja, echt
Ja.
Wahnsinn. Sehr cool.
Sehr cool. Was war denn das größte Learning deiner Selbstständigkeit bisher?
Boah, da hatte ich einige tatsächlich. Also es sind jetzt 2,5, ja, eigentlich 2, 3 Vierteljahre, die ich jetzt selbstständig bin und ich hatte wirklich enorm viele Learnings. Aber eins der größten ist auf jeden Fall. Auch wenn du dich selbstständig machst, weil du dich mit dir selber, ich sag mal, wohlfühlst und weißt, alles klar, du bist der Typ für eben Selbstständigkeit, eigene Verantwortung für die Dinge übernehmen, überlegen, wie es weitergeht. Aber es ist so viel wert, wenn du ein passendes Netzwerk hast oder allein, wenn du weißt, den kannst du, den oder sie kannst du fragen, wenn du irgendwie nicht weiterkommst. Das heißt, es schlägt sich in ja, professionellen Coachings wieder im Sinne von Imposter-Mentoring, also das Thema Imposter-Syndrom, das ist auch ein Thema, das ich mit anderen Freelancer-Kollegen immer häufiger feststelle, dass das mit als erstes vor allem bei uns Frauen zuschlägt und dass es so viel wert ist für deine dauerhafte Beständigkeit von der Selbstständigkeit, wenn du dich damit auseinandersetzt und das in den Griff bekommst.
Ja.
Ja, weil das so mit die größten, ich sag mal, Brainfucks mit sich bringt, dass du dir manchmal Gedanken machst oder Gedanken hast, die einfach nicht der Realität entsprechen, aber du gehst davon aus, dass es so ist und es blockiert dich auf Dauer so sehr. Deswegen würde ich da empfehlen, auf jeden Fall, wenn du merkst, du brauchst da Hilfe oder du blockierst dich selber, dass du dir da entsprechende Unterstützung holst. Und da gibt es ja auch heutzutage über andere wirklich selbstständige, aber auch eben ausgebildete Psychologen. Und falls da jemand Bedarf hat oder Interesse oder sagt, da finde ich mich jetzt gerade wieder, haben Chrissy und ich sowohl einen guten Kontakt, den wir da weitergeben können.
Genau. Voll. Also das heißt, das Thema Imposter war so dein größtes Learning, beziehungsweise wirklich dieses Mindset-Themen Selbstwert, da wirklich zu wachsen in der Persönlichkeit letzten Endes auch.
Ja, tatsächlich. Also es ist so mit der Grundbaustein, weil also alles andere baut dann darauf aus. Und wenn du dich einfach in verschiedenen Phasen nicht gut genug fühlst, dann wirkt sich das auf deine Preise aus, wie du auftrittst, ja, was du nach außen kommunizierst. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Und ja, also außerhalb von Imposter natürlich, sich von denen Hilfe zu holen, wo du wirklich merkst, da will ich hin oder die bewundere ich tatsächlich. Also
Ja.
ich finde es auch keine Schande oder irgendwie sich Unterstützung zu holen, weil wenn du jemanden anfragst, zum Beispiel, ich habe jetzt noch einen SEO-Mentor, mit dem bin ich noch heute in Kontakt, mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch, wo ich mir denke, also wenn ich ihn nicht gehabt hätte, glaube ich, wären mir auch viele Chancen entgangen. Aber es waren natürlich auch viele kalte Wassersprünge dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, das würde ich allein nie machen. Wirklich
Ja.
völlige Überforderung. Aber es gehört auch dazu.
Ja,
Ja.
voll. Viele sagen ja auch, gründen ein Business und das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst.
Voll.
Und so ist es einfach.
Voll.
Ja, also du entwickelst dich als Person, du kommst an so viele Stellen und lernst so viel über dich, über Verhaltensmuster, über Glaubenssätze. Also die Liste ist wirklich ganz, ganz lang, was du da lernst. Und das wirklich auch zu sehen, anzugehen, wenn du feststellst, du struggles da irgendwo, du kommst nicht weiter selber und sich da Unterstützung zu holen, ist definitiv, ja, empfehlenswert und wichtig,
Absolut.
damit du einfach auch eine solide Selbstständigkeit, würde ich sagen, aufbaust und dass die wirklich auch erfolgreich werden kann und du nicht dann im Dauerhustle am Ende des Tages endest oder es dir irgendwann gar keinen Spaß mehr macht, in deiner Selbstständigkeit zu arbeiten, sondern dass das halt wirklich auch, ja, erfolgreich wird und das Ganze natürlich auch einfach auf lange Sicht und nicht nur auf Kurzfristigkeit und kurze Sicht gesehen.
So ist es. Also tatsächlich noch ergänzend zu dem Punkt, habe ich mir erst letztens wieder gedacht, welche geilen Möglichkeiten die Selbstständigkeit ermöglicht. Allein, dass du diese Dinge ausprobieren kannst. Oder ich
Voll.
sag mal sowas wie im privaten Kontext, wenn du oder im Angestelltenverhältnis bist, dann kriegst du halt monatlich dein Gehalt. Aber das ist meistens nicht der Umfang, wo du sagen kannst, da kannst du mit planen, dass du jetzt wirklich mal in so eine Weiterbildung gehst oder dass du sagst, du kannst dir es problemlos leisten. Zum Beispiel, was ich aktuell mache, ist eine 1:1 Copywriting-Weiterbildung, weil ich sage, Copywriting ist ein super Match zu SEO und da will ich auf jeden Fall noch mehr lernen, mehr können. Und allein dein Verhältnis zu Geld verändert sich in dem Sinne. Und das meine ich wirklich positiv und nicht dieses, du wirst reich über Nacht und keine Ahnung, fährst in deinem Lambo vor. Das nicht. Aber einfach so die Größenverhältnisse ändern sich grundsätzlich, weil du natürlich auch andere Kosten hast als Selbstständiger. Und da diese Möglichkeiten zu haben mit, boah, ich kann jetzt wirklich in diese Weiterbildung investieren. Ich wollte das schon immer lernen. Und jetzt habe ich die Chance dazu und ja, auch allein
Mega.
oder dass ich meinen SEO-Mentor besucht habe auf Zypern. Ich bin alleine auf Zypern geflogen, ist erstmal Linksverkehr gefahren und solche Dinge. Warum sollte ich das sonst machen? Und das
Ja.
war wirklich mit, man lernt unglaublich viel über sich selber und wächst über sich hinaus.
Mega. Kann ich nur unterstreichen
Ja.
eigentlich. Perfekt. Dann kommen wir zur letzten Frage zu dir persönlich. Was begeistert dich denn selbst an dem Thema SEO so, ja, so sehr, dass es letzten Endes ja auch so dein Thema geworden ist?
Ja, also da tatsächlich, wie viel Zeit haben wir?
Ich glaube, wir haben noch sehr viele Fragen. Das heißt, wir müssen es ein bisschen kompakt halten, sonst wird die
Okay.
Folge wahrscheinlich ewig lang werden, weil wir wollen ja noch in das Thema SEO wirklich reingehen.
Okay, kein Thema. Okay, ich probiere es. Also, zum einen gefällt mir generell die Vielseitigkeit von dem Thema, weil wenn ich davon ausgehe, wie ich damals damit begonnen habe, es war eben mit meinem Literaturblog, und da habe ich hauptsächlich eben Blogbeiträge geschrieben, also quasi die Bücher gelesen, Blogbeiträge geschrieben, und aber auch über die Buchbranche primär, E-Book-Reader-Tests und so weiter und was da alles dazugehört hat. Aber es war eher der, ich sag mal, der, ich nenne es mal journalistische Part, also wirklich die Erstellung von den Inhalten. Und habe dann in dem Zuge auch für die örtliche Zeitung meine Buchkolumne geschrieben. Und das war wirklich der Fokus auf die Erstellung. Aber dadurch, dass ich schon immer technisch auch interessiert war, war SEO da der schöne Punkt, da er dann doch auch mit von wegen Ladezeiten der Website, es spielt mit Webentwicklung zusammen, ist aber hauptsächlich der Punkt, dass halt einfach die Lesbarkeit für Google gewährleistet sein sollte, dass die Technik da mit reinspielt, aber auch das Geile, dass von den Kundenprojekten her, dass es die Abwechslung ist, also wirklich verschiedenste Branchen über Damenmode für große Größen, Containerbau, Entsorgung über weiße Ware, also Haushaltsgeräte, Elektrogeräte, also all das war schon dabei und all diese Branchen brauchen SEO. Und das ist für mich diese Abwechslung, wo ich sage, das ist einfach faszinierend, sich auch in jede dieser Nischen einzuarbeiten. Jeder hat eine eigene Zielgruppe. Jeder sucht natürlich anders von der Zielgruppe. Und es ist wirklich diese Abwechslung aus diesen drei Komponenten, also dem journalistischen, dem technischen und den Themenpart. Und das ist das, was mich immer wieder so begeistert, auf jeden
Ja,
Fall.
sehr cool. Perfekt. Dann steigen wir doch mal ein in das Thema wirklich SEO und wie schaffe ich es ja, meine Sichtbarkeit einfach auch der Webseite durch SEO zu erhöhen. Und wir hatten da letzte Woche schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und festgestellt, wenn man wirklich so ein bisschen im Thema SEO drin ist, kommt man ganz, ganz schnell in die Tiefe und ich würde vorschlagen, für den Podcast starten wir wirklich bei den Basics einmal und auch so ein bisschen bei den Mythen, die es rund um das Thema gibt, weil da gibt es doch ja so einige, die in dem Online-Universum schweben oder die es allgemein gibt, was SEO ist, wie schwer SEO vielleicht auch ist und wie schnell SEO auch geht und räumen da wirklich mal so ein bisschen auf, damit das einfach realistischer wird. Und ja, lass uns mal starten mit dem, ja, der wirklichen Basis. Warum sollte ich überhaupt mich mit dem Thema SEO beschäftigen? Du hast jetzt schon ein paar Branchen angesprochen, wo du gesagt hast, für die Branchen ist es wirklich relevant. Die brauchen SEO. Wann macht das denn und für wen macht SEO nach deiner Erfahrung, nach deinem, also deines Erachtens nach Sinn? Gibt es da Kriterien, wo man sagen kann, gut, die sollten abgeklärt sein, um zu entscheiden, ist SEO für mich ein Thema? Sollte ich mich damit beschäftigen? Und vielleicht auch ganz generell, warum überhaupt Thema SEO?
Ja, also tatsächlich ist es so, es geht tatsächlich recht einfach zu beantworten, weil sobald Suchvolumen vorhanden ist, also quasi sobald es Menschen gibt, die nach entsprechenden Keywords aus deiner Branche suchen oder ein Problem gelöst haben wollen, das du abdecken kannst, also das du lösen kannst, kann man sagen, dass für dich SEO auf jeden Fall relevant ist. Weil unterm Strich kann man sagen, man optimiert die eigene Website, man bietet dieses Thema an, ist aber gleichzeitig einfach der Problemlöser für die Zielgruppe. Und wenn man dann davon ausgeht, was sucht die Zielgruppe? Die suchen in dem Moment eine Lösung für ihr Thema. Ich bleibe jetzt mal im Bereich der Haushaltsgeräte, beispielsweise Spülmaschine pumpt nicht ab. Dann hat die Zielgruppe in dem Moment ein Problem mit ihrer Spülmaschine höchstwahrscheinlich. Und wenn du mit deiner Website und im besten Fall noch Webshop, falls eine neue Spülmaschine benötigt wird, vorhanden ist, dann hast du da einen schönen, ausführlichen Blogbeitrag geschrieben, bei dem es darum geht, wirklich mit, wie kannst du erstmal feststellen, ob es wirklich ein Defekt ist oder ob sie kaputt ist oder ob sie vielleicht einfach nur verstopft ist, wie du sie reinigst in dem Moment. Und das sind dann einfach so die Punkte, wo die Zielgruppe auf dich und deine Marke, aufmerksam wird und hier ganz normale psychische Faktoren sich abspielen. Man spricht auch gern von dieser Reziprozität, also quasi du als in dem Moment Website-Betreiber gibst dem Suchenden ja schon etwas, also in dem Fall die Lösung für sein Problem. Und das bleibt dann auch hängen, eben bei dem oder derjenigen. Die wird sich dann auch an dich erinnern, vor allem wenn sie dann vielleicht weitere Probleme in dem Kontext hat, weiß sie, aha. Ich habe da letztens auf dieser Website das und das gelesen und die haben generell auch gute, interessante Blogbeiträge oder Inhalte und habe vielleicht sogar noch ein Schnäppchen gemacht, weil mein Gerät dann wirklich kaputt war und konnte dann bestellen. Es war alles super. Das ist auch diese Mischung eben Markenaufbau mit diese Touchpoints, die man ja auch heutzutage immer mehr braucht, dass man
Ja,
den
voll.
Leuten im Kopf bleibt. All das spielt dann tatsächlich in dem Moment rein.
Ja,
Und
und auch
jetzt bin
ganz
ich.
stark, was du auch gesagt hattest, das Thema Vertrauen aufbauen. Also letzten Endes schaffst du einfach auch enorm viel Vertrauen, wenn du die Lösung lieferst und baust natürlich durch sowas zum Beispiel eben auch Vertrauen am Ende des Tages auf, was halt auch ja die Basis ist, damit überhaupt jemand Kunde wird.
Absolut, ganz
Genau,
genau.
vielleicht noch bevor du weiter gehst in das Thema. Wie würdest du sagen, ist es bei Beratern, Coaches? Also du hattest jetzt ein Beispiel aus dem Online-Shop, klassischer Bereich gebracht. Wie würdest du es mehr, wenn man jetzt in die Beratungs- oder Coaching-Branche guckt, da einschätzen?
Da kommt es ganz klar darauf an, in welchem Bereich. Natürlich einmal sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele Coaches, egal aus welcher Nische, aus dem Boden geschossen. Ich glaube durchaus, dass es immer noch die Chance gibt, also dass der Markt noch nicht übersättigt ist. Also ja, ich würde dann eher in Richtung gehen oder von SEO abraten, wenn es gibt so, ich sag mal, so ganz heiße Branchen, wo man sagt, also da würde auch die Power von SEO, die man dann erstmal reinstecken muss, damit man da Effekte oder Ergebnisse erzielt, sind dann sowas ganz Krasses wie eben Kryptowährung oder irgendwas natürlich, Cannabis ist aktuell auch ganz groß. All diese Themen, auch vor allem gesundheitliche Themen, sind einfach schwierig, weil einmal hart umkämpft schon. Also es gibt sehr, sehr viel Mitbewerb, nicht nur in der Google-Suche, sondern einfach generell. Und da würde ich tatsächlich davon abraten, beziehungsweise wenn ich die Anfrage kriegen würde aus einer dieser Branchen, dann würde ich auf jeden Fall deutlich machen, dass da der zeitliche und natürlich auch Budgetinvest sehr, sehr hoch ist, weil man einfach eine ja, starke Strategie fahren muss, um damit sichtbar zu werden innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr überhaupt.
Ja.
Ansonsten sehe ich SEO, wie ganz zu Beginn der Frage schon kurz erwähnt, relevant für sehr, sehr viele Branchen. Ich hatte jetzt dann auch in den letzten knapp 3 Jahren auch noch kaum eine Branche, wo es nicht irgendwie funktioniert hätte. Es funktioniert einfach für zum Beispiel B2B-Themen etwas anders als für Privatpersonen. Und ja, grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich nicht in einer der stark umkämpften Branchen aktiv bin, dann ist SEO oder einfach die Kundengewinnung, die Sichtbarwerdung. Sichtbarwerdung, gibt es dieses Wort? Ich glaube nicht, aber ihr wisst, was ich meine.
Sichtbar
Das,
werden, genau.
ja, genau. Über Google ist auf jeden Fall immer noch sehr, sehr wertvoll, weil einfach täglich Millionen von Suchanfragen über den Suchmaschinengiganten kommen.
Ja, mega. Also sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, und das hattest du jetzt auch schon erwähnt, wie man es nochmal zusammenfassen kann, ist wirklich die Punkte zu gucken, wird sein Thema gegoogelt, sobald das gegoogelt wird oder Suchinteresse vorhanden ist. Ist es schon mal per se eine Option, auf das Thema SEO zu gehen und dann natürlich sich zu fragen, ja, wie stark ist mein Wettbewerb? Welchen Impact oder wie viel muss ich vielleicht auch investieren, um wirklich entsprechend zu ranken? Wie gut sind meine Chancen? Und da dann wirklich abzuwägen, was macht Sinn? Was ich noch ergänzen würde, glaube ich, wäre der Punkt auch nochmal lokales SEO. Also ich finde, gerade bei manchen Beratern macht es natürlich auch Sinn, wenn wir zum Beispiel an klassischere Berater, also weniger in der Coaching-Bubble denken, sondern wirklich sowas wie Steuerberater oder andere Unternehmensberater, die lokal sich fokussieren, da kann SEO, finde ich, auch noch wichtig sein, einfach wirklich für die lokale Auffindbarkeit. Und dann
Absolut.
ist häufig ja auch der Wettbewerb nicht so stark wie in den ganz breit gestreuten Themen oder wenn wir da wirklich überregional gehen wollen.
Ja, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Ja.
Cool. Genau, jetzt ist, wenn ich natürlich, ja, mich entscheide, ich möchte das Thema SEO angehen, ist natürlich so die erste Frage, die sich die meisten stellen. Wie komme ich denn jetzt auf Platz 1 bei Google, beziehungsweise auf die erste Seite? Weil das ist natürlich das Ziel, einfach wirklich hoch in den Suchergebnissen und möglichst weit vorne zu erscheinen. Kannst du uns da einmal so einen grob Überblick geben, welche Faktoren die Platzierung beeinflussen? Und ja, vielleicht dann auch schon direkt einsteigen in die Frage, wie realistisch ist es denn, dass ich einmal kurz was anpasse und dann direkt auf Platz 1 bei Google bin?
Also ist ganz witzig, weil erst vor ein paar Tagen gab es einen ganz großen Leak im Bereich des SEOs oder vor allem bei Google, dass über 14.000 Faktoren wirklich geleakt wurden, nach denen die Suchmaschine bzw. nach Google ja, verschiedene Websites bewertet. Ich werde jetzt nicht alle 14.000 aufführen, kann ich auch gar nicht. Tatsächlich ist es aber so, weil da natürlich jetzt große auch, ich sag mal, Unsicherheit oder auch teilweise Angst unter den SEOs oder Online-Marketern herrscht, wie es jetzt da weitergeht, auch im Sinne von KI. Aber ich merke es immer wieder, wenn du die Basics beherrschst und auch schon die letzten ja, Jahre, Monate praktiziert hast, dann kannst du jetzt erstmal keine Sorge, also brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwie große Nachteile hättest durch die verschiedenen Updates, die jetzt da kommen werden. Aber tatsächlich denke ich immer zurück, wie fange ich jetzt an? Also wenn ich mir vorstelle, wie ich damals begonnen habe mit meinem Literaturblog, Inhalte hatte ich grundsätzlich ja, weil quasi zweimal die Woche ein neuer Blogbeitrag erschienen ist. Und die große Kunst war dann eigentlich, die für die Google-Suche wirklich lesbar zu machen. Also ich hatte es quasi jahrelang passiv betrieben im Sinne von, ja, ich habe Beiträge geschrieben, die waren eben automatisch bestückt mit verschiedenen Keywords, also quasi mit den Dingen, die die Leute über die Google-Suche suchen. Und ich habe dann begonnen, erstmal beispielsweise die Metadaten zu pflegen. Die Metadaten sind die, die in der Google-Suche, also in den SERPs, in den Search Engine Result Pages, also Suchergebnissen, quasi den Metatitel und die Meta-Beschreibung direkt drunter
Genau,
Zu
vielleicht ganz, ganz kurz dazu ergänzend, falls du kein Bild
Gerne.
im Kopf hast, was das ist und das sehr technisch klingt. Immer wenn du googelst und nach irgendeiner Lösung, nach einem Hotel oder ähnlichem googelst, findest du ja oder siehst du einmal diese Überschrift und einmal diese Beschreibung darunter. Und das ist genau das, von dem Dani jetzt spricht, damit du
So
da
ist
einfach
es.
so ein Bild dazu hast, wie das Ganze
Gerne.
aussieht, falls du noch nicht ganz so viel oder tief in dem Thema SEO bist.
Genau. Vielen Dank für die Beschreibung. Das war vollkommen richtig. Und genau das ist es. Also wenn quasi diese Daten sind quasi der erste Berührungspunkt von der potenziellen Zielgruppe, die ja in dem Moment über dein Suchergebnis stößt. Und wenn du dort schaffst, einmal natürlich dein Keyword unterzubringen, meistens am Anfang, und sowohl die Meta-Beschreibung kurz und knackig so zu formulieren, dass die Leute wirklich auf dein Suchergebnis klicken und eben bei dir landen. Das waren so die Anfänge bei mir, dass ich quasi bei allen Beiträgen, wo ich schon wusste, über die kommen viele Leser grundsätzlich, aber man kann das eben noch Feintuning, also wirklich bewusst steuern, habe ich die Metadaten gepflegt.
Ja.
Und das ist auch so ein Learning by Doing, wo ich mir jetzt heute denken würde, okay, was habe ich mir damals dabei gedacht? Aber das ist auch was, wo man lernt davon. Also
Ja.
man wird immer besser, je nach Metabeschreibung zu Metabeschreibung. Und es ist auch der Punkt mit, es kann auch durchaus sein, selbst wenn die Metabeschreibung optimiert ist, also quasi ihre spezifische Länge hat von maximal 155 Zeichen ungefähr, mit kurz und knackig Stichworten beschrieben, aber dann auch mit auffälligen Symbolen, wie zum Beispiel dem Häkchen. Das ist so mein persönlicher Favorit, den nehme ich meistens. Wenn das einfach strukturiert aufgearbeitet ist, kann es auch durchaus sein, dass Google entscheidet, ihm gefällt die Metabeschreibung nicht. Das ist dann quasi immer so ein laufender AB-Test, wo man dann, wenn man das beobachtet, merkt, diese Beschreibung, die passt Google offenbar nicht so zum Inhalt, was ich auf dieser Seite finde. Das sollte ich vielleicht noch nachjustieren. Ansonsten spielt er immer nach bestem Gutdünken, quasi entscheidet sich Google selber, was er dort stehen haben will.
Jetzt
Ja.
zwei oder direkt eine Frage, die wahrscheinlich vielen Zuhörern kommen wird. Wie finde ich denn raus, dass sie Google nicht so gefällt, die Meta-Beschreibung?
Ja, also wenn es dann wirklich so in den ja in die dauerhafte Optimierung geht, dann ist es einmal so, hast du eigentlich ich sag mal regelmäßig einen Blick auf deine Suchergebnisse, entweder mit einem SEO-Tool, das ist dann meistens schon kostenpflichtig, weil das wirklich dann in die professionelle Schiene geht oder wo man davon ausgeht, du machst es jetzt wirklich dauerhaft oder eben nimmst es ernst, das Thema SEO. Ansonsten merkst du es eben dadurch, wenn du da dich selber googelst oder eben wenn dann die Zahlen auch entsprechend sich nicht so entwickeln, dass du da nacharbeiten solltest. Also auch ein heißer Tipp, man sollte als Website-Betreiber oder Webshop-Betreiber von Anfang an die kostenfreie Google Search Console einmal verbunden haben, weil du dadurch die eindeutigsten Daten kriegst, wie oft deine Website über die Google-Suche gesehen wird, aber auch wie oft die Menschen von der Google-Suche auf deine Website klicken.
Ja.
Und da ist einfach so das Potenzial drin, dass du sagst, okay, ich habe jetzt meinen Ausgangspunkt A, habe jetzt eben die Metadaten gepflegt. Das rankt sich oder groovt sich eben nach ein paar Wochen ein und ich merke, dass meine Klicks steigen. Also kann ich davon ausgehen, die neuen Metadaten sprechen die Zielgruppe deutlich besser an. Die Leute klicken auf meine Website und das ist so der Punkt, wo du merkst, aha, es funktioniert. Oder eben, vielleicht geht es komplett ins Gegenteil, was eher selten ist. Dann gehen die Zahlen bergab. Also das sind so die
Ja.
ersten Indikatoren, wo man merkt, alles klar.
Ja, mega, mega wichtiger Punkt, das halt wirklich auch zu analysieren und zu tracken entsprechend, dass man da auch Zahlen hat, um das auswerten zu können. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen tatsächlich und noch mal ein bisschen mehr ja zur Basis, denn wir haben jetzt schon so über Meta-Title, Meta-Descriptions gesprochen, dass es wichtig ist und meiner Erfahrung nach, beziehungsweise was ich häufig sehe bei Webseiten ist, dass das noch nicht mal vorhanden ist. Also, dass es immer noch Webseiten gibt, die eben nicht mit der Google Search Console verbunden sind, die keine Meta-Titles, Meta-Descriptions eingegeben haben und wo eben kein klares Keyword ist, sondern wo so ein bisschen der Irrglaube herrscht, okay, ich habe ja da so mein Thema und dafür werde ich dann auch gefunden. Aber natürlich muss man sich auch überlegen, okay, für welches Keyword möchte ich denn gefunden werden? Und sich dann einfach auch bewusst sein, dass eine Seite für ein Keyword rankt und ich nicht für 10 Keywords mit einem One-Pager zum Beispiel, also mit einer einseitigen Webseite ranken werde und ganz hoch bei Google kommen. Also da wirklich so von den Basics erstmal, ja, sich zu überlegen, welches Keyword ist es denn überhaupt, für das ich gefunden werden möchte. Und dann eben mit einem SEO-Tool, je nachdem mit welchem Content-Management-System, also ob man mit WordPress arbeitet oder einem anderen Shop-System, Shopify, WooCommerce wäre auch WordPress, eben mit einem anderen Anbieter, gibt ja genügend oder verschiedenste Webseiten, Anbieter, da wirklich erstmal überhaupt diesen Einstieg zu finden. Und ein SEO-Tool, ein Plugin ist es bei WordPress zum Beispiel. Das könnte Yoast SEO sein oder Rank Math als Beispiel. Also ich persönlich arbeite gerne mit Rank Math an der Stelle.
Ich mit Jost.
Bitte? Du
Ich
mit
mit
Yoast?
Jost.
Ah, okay. Spannend. Also ich habe beide schon getestet
Ja.
und benutzt. Aktuell arbeite ich sehr, sehr gerne mit Rank Math, aber es funktionieren am Ende des Tages beide Plugins und Tools. Muss man ja auch mal ein bisschen gucken, mit was arbeitet man sonst, wie ist eine Website aufgebaut, wenn man gar nicht mit WordPress arbeitet, gibt es andere Tools. Aber das wirklich erstmal einzurichten, seine Website zu verknüpfen mit der Search Console und dann einfach auch wirklich mit dem Keyword, also sich zu überlegen, welche Seite, und ich finde, da fängt schon bei den Seiten an und nicht nur bei den Beiträgen. Also ich brauche nicht unbedingt einen Blog, um in das Thema SEO einzusteigen, sondern auch, wenn ich eine klassische Website habe, macht es definitiv Sinn, seine Seiten, die man auf der Website hat, zu optimieren und da einfach auch so eine Basisoptimierung, nenne ich das gerne, zu machen und wirklich dann eben auch die Meta-Titles, Meta-Descriptions einzupflegen.
Ja, da bin ich ganz bei dir, vor allem mit dieser Basis. Ich nenne es tatsächlich immer feucht durchwischen. Also quasi, es gibt einfach den Punkt, dass viele sagen, sie haben jetzt ihre brandneue Website vom ja, Webentwickler oder der Agentur bekommen und kennen sich selber wenig aus, ob ich da mal drauf schauen könnte. Und da fällt halt eben häufig auf. Oder muss man einmal bewusst machen, ja, kann ich gerne machen. Eben wie du sagst, so die Standardseiten, einmal Startseite über uns, Leistungen, wie sie nicht alle heißen, dass es grundsätzlich auf jeden Fall Sinn macht, dass man da die solide Basis optimiert und wirklich jede Seite, jede Unterseite auf ein Keyword zu münzen, dass einfach Google versteht, um was geht's auf dieser Seite.
Ja.
Also das ist einmal so dieses Grundverständnis zu haben, aber dann auch zu wissen, alles klar, nur weil meine Website mit 5 Unterseiten jetzt SEO optimiert ist, werde ich nicht für x-beliebige Suchbegriffe gefunden. Da ist
Klar.
genau, und da ist einfach das Keyword-Set, also die Menge an Keywords, die ich da reinpacke, begrenzt.
Ja.
Und das ist so der Unterschied mit, ich habe eben einen, zum Beispiel einen One-Pager, wo ich, klar, kann ich auf die eine Seite alles Mögliche draufschreiben, aber es wird nie dann den Fokus auf ein bestimmtes Keyword haben und somit auch nicht für Google signalisieren, hey, ich weiß, um was es auf dieser, bei dem Thema geht oder für welches Keyword speziell sich hier fokussiert wurde, was ich dem Kunden oder dem Nutzer eher auf Seite 1 präsentieren kann. Also das ist so der Grund, es ist der Fokus oder die Struktur mehr ist einfach ganz wichtig für Google zu verstehen, wo ich dann auch gerne das Beispiel von einem Haus mache. Also Google ist der Besucher von einem Haus und man steht am Anfang in dem Flur und an jeder Tür ist quasi ein Schild, wo drauf steht, wo es jetzt hier reingeht, sei es ja eben Küche, Toilette, Gästezimmer. wie auch immer, also dass einfach diese verschiedenen Zimmer, Unterseiten benannt sind und der Nutzer auch in diesem Zimmer das findet, was er sucht oder
Ja.
erwartet, besser gesagt. Ja.
Voll. Mega, mega wichtig. Ich finde, du sprichst da auch noch einen ganz wichtigen Punkt an, weil das fällt mir auch immer mal wieder auf, ist tatsächlich dann auch, ja, sind die Permalinks, also das, was nach dem Slash in der URL steht, wobei vielen auch gar nicht darauf geachtet wird, was schreibe ich denn dorthin, sondern dann häufig irgendwelche Zahlenkombinationen, so im Worst Case,
Oh
stehen
Gott,
oder
schrecklich.
irgendwelche
Albtraum.
Projektnamen, die auch sehr, sehr schwierig sind. Also auch darauf natürlich zu achten. Zum einen natürlich, man teilt den Link ja auch. Also welchen Eindruck hinterlässt es auch, wenn dann da steht, die Domain slash 0815 oder was auch immer. Also einfach so als Beispiel oder dann irgendwie Landingpage 001 oder Landingpage Verkaufsseite. Oder Landingpage Funnel 2 oder was auch immer, also
Ja.
irgendwelche Projektnamen letzten Endes. Bitte mach das nicht, sondern setz da wirklich den Namen des Programms hin, damit, wenn ich das natürlich auch auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn entsprechend teile oder über die Domain auch einfach ausspreche und einfach sag slash XY, dass es das einfach auch so klingt, als würde ich da draufklicken wollen, vertrauenswürdig aussieht.
Ganz
Und zum
genau den
anderen hat
Punkt
es
wollte ich auch
natürlich auch
nennen,
einen
ja.
Impact für Google. Also
So ist es. Also die URL oder auch eben der Permalink, das, was man in der Browserzeile oben sieht, wie du sagst, die Vertrauenswürdigkeit ist einfach sehr, sehr wichtig in dem Moment. Einmal sollte sie natürlich eben lesbar sein, keine kryptischen Symbole oder Ziffern haben, wo man einfach schon Angst hat, drauf zu klicken und man
ja,
hat dann
genau.
irgendwie einen Trojaner auf dem PC so ungefähr. Nee, es sollte natürlich einmal für den Nutzer eben eine sprechende URL sein, also quasi eben die Worte
Ja.
beinhalten, worauf dieser Link führt, also zeigt. Und dann einfach sich vorstellen, das liest auch eben Google aus. Und wenn er merkt, alles klar, dieser Link ist sprechend, der ist vertrauenswürdig, also kann ich den auch mit gutem Gewissen irgendwie einschätzen, bewerten, weil auch der Nutzer kein Problem damit hat, mit diesem Link zu interagieren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allem, dass dieser Permalink, also er heißt nicht zu Unrecht permanenter Link, weil er grundsätzlich immer gleich bleiben sollte. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, da weiß ich an WordPress sehr, sehr zu schätzen, dass wenn du die Website eben online gestellt hast, du kannst dort einfach in den Einstellungen einmal deine Permalink-Struktur einrichten und eben ohne dieses klassische, manche haben noch Verzeichnisse von Blogs früher drin, dass quasi die Jahreszahl noch in der URL ist mit
Ja,
Monat
genau.
und Tag. Und das hat eigentlich grundsätzlich keinen Mehrwert für den Leser dann. Das heißt, du kannst sie von Anfang an eigentlich rausnehmen, damit du da eine saubere, also so kurz wie möglich, aber eine lesbare Struktur hast.
Ja.
Und das wäre so der erste Step, den ich hier angehen würde. Und nur noch maximal einmal ändern im Rahmen der Optimierungsmaßnahmen, weil die URL ist einfach wie eine Adresse. Ich beschreibe es immer gern mit wie eine Adresse. Du kommst auf eine bestimmte Seite oder an ein bestimmtes Haus. Und wenn du plötzlich umziehst und deine Adresse änderst und dem keinen Nachsendeauftrag eingerichtet hast, also Redirects, also Weiterleitungen auf die
Ja.
neue Adresse, dann kommen die Nutzer einfach nicht mehr an. Und das ist natürlich dann der Worst Case, wo du dann ganz viele Fehlerseiten hättest. Deswegen
Ja, super
Vorsicht.
wichtiger Punkt. Das
Ja.
ist tatsächlich mir gerade auch, wie du es gesagt hast, mit dem die Permalink-Struktur zu überarbeiten in der Optimierung direkt in den Kopf gekommen, dass das ganz wichtig ist, dass man da wirklich darauf achtet, entsprechend auch Weiterleitungen zu schalten. Oder auch wenn man jetzt feststellt, oh Mist, meine ja, die URL, die ich angegeben hatte, beziehungsweise den Permalink, der war irgendwie ja so ganz kryptisch und ich habe da irgendwas voreingestelltes oder irgendwas übernommen, was eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt, dass man dann trotzdem darauf achtet, dass natürlich man eine Weiterleitung setzt,
So ist es,
dass
ja.
die URL einfach wirklich passt
Ja, so ist
und
es.
ankommt. Genau, sehr, sehr cool. Ja, lass uns doch noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie realistisch oder wie lange dauert das, bis ich jetzt wirklich Erfolge auch sehen kann. Also, wenn ich jetzt sage, gut, ich beschäftige mich mit dem Thema SEO, ich möchte bei Google gefunden werden, dann, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, im Markt wird häufig suggeriert, du musst SEO machen und dann landest du direkt auf Platz 1.
Ach,
Und das
schön
geht so
wär's.
gefühlt von heute auf morgen. Also zumindest sind das manchmal so ein bisschen die Erwartungshaltung, finde ich, die irgendwie dann doch Kunden oder Menschen allgemein, also Unternehmer, mitbringen, dass das am besten so ein Klick und über Nacht und ich bin auf Platz 1 und werde gefunden und bekomme Anfragen ohne Ende. Ja. Realistisch ist das natürlich nicht. Ich glaube, dazu brauchen wir auch gar nicht mehr sprechen. Aber was ist denn so eine realistische Einschätzung? Wie lange dauert es, bis man erste Erfolge sieht, um dann auch wirklich, ja, nachzuarbeiten, wo man auch sieht, okay, ist das jetzt erfolgreich? Macht es Sinn, auch weiter zu optimieren? Oder funktioniert das vielleicht die Strategie auch gar nicht für mich? Wo sind für dich da so Indikatoren, woran du das festmachst? Kannst du uns da einmal so einen, ja, ich sag mal, Überblick geben, und eine realistische Einschätzung einfach auch?
Also einmal kann ich sagen, ich bin ganz froh, dass es nicht auf über Nacht funktioniert, weil sonst wäre ich sehr schnell arbeitslos.
Guter Punkt.
ja, es wär blöd. Aber tatsächlich ist es so, dass das einmal darauf ankommt, in welcher Branche du natürlich aktiv bist, wie stark der Mitbewerber platziert ist. Das stellt sich alles raus in den ersten Wochen. Weil du dort einfach den Status quo deines Website mal ermitteln solltest. Wo stehst du aktuell? Hast du eventuell schon die entsprechenden Inhalte, die vielleicht nur einen kleinen Optimierungsschubs brauchen, um vielleicht stehen man schon mit einer Seite auf Seite 2 und muss dann nur noch die richtigen Keywords an den richtigen Stellen platzieren oder die Bild-Alt-Texte pflegen, solche Dinge. Es ist aber immer seltener der Fall, weil natürlich auch im Bereich Google bzw. Webseiten immer mehr Inhalte dazukommen. Aber ich sag mal, wenn man mit einer brandneuen Website starten würde, dauert es mindestens ein halbes Jahr, wo man wirklich sagen kann, man kommt über seine 5, am besten eigenen Klicks hinaus pro Tag, dass man da wirklich mal, ich sage mal, Gäste oder eben Besucher auf die Seite bekommt, wo man sieht, das, was man macht, das erzielt Erfolge. Also da würde ich dem Ganzen auf jeden Fall ein halbes Jahr Minimum geben. Das hat allein auch damit zu tun, wie schnell schaffst du es, neue Inhalte zu erstellen, aber auch allein der Punkt mit, wie lange dauert es, dass Google quasi diese Inhalte man kann sich das wie quasi ein laufendes Bieterverfahren vorstellen, dass Google testet immer mal wieder, kann ich den Beitrag, ist er so gut bewertet, dass ich ihn auf die erste Seite mal schubsen kann. Dann schauen wir mal, wie viele Nutzerintentionen kommen da, also wie viele Nutzer klicken wirklich oder springen die gleich wieder ab. Und also es ist quasi wie so ein laufender Test, kann man sich den vorstellen. Und je nachdem, wie regelmäßig du dann was veröffentlichst, desto schneller, also das merkt dann auch eben Google, diese Faktoren, kommt es dann einfach darauf an, wie lange es dauert, dass sich diese Beiträge oder Inhalte in der Google-Suche einrufen, einrichten. Und für eine wirklich eine ganz, ganz neue Website würde ich da mindestens ein halbes Jahr geben. Und andere Agenturen oder wirklich riesige Agenturen, die dann auch riesige Kunden und Webseiten betreuen. Die sprechen auch davon, dass es manchmal bis zu ein Jahr dauern kann, bis man wirklich Veränderungen in den Impressionen oder auch Klicks sehen kann, dass sich da was tut, weil einfach natürlich, je größer die Website ist, desto mehr Faktoren intern, Verlinkung spielt sich da ein. Welche Inhalte können sichtbar gemacht werden und so weiter. Also das dauert dann wirklich seine Zeit. Deshalb finde ich es tatsächlich immer sehr schön, mit kleineren Websites zu arbeiten, weil ich dann persönlich schneller Erfolge sehen kann. Zum Beispiel zuletzt mit einer Kundin, die, na, wie sagt man, für auch fürs Logo 3D-Logos angeboten hat oder immer noch anbietet. Da haben wir dann innerhalb der ersten 4 Monate schon Erfolge gesehen, quasi erstmal die technischen Parts aufgeräumt und dann hat Google schon bemerkt, aha, auf der Website tut sich was. Da schaue ich doch mal drauf, welches Keyword-Set quasi eingespielt wird. Und da hat es dann innerhalb von 4 Monaten funktioniert. Also das ist wirklich die Frage, wie schnell soll es gehen von der Erwartungshaltung auch. Dann muss ich auch entsprechend mir die Mitbewerber anschauen und kann, wenn ich keine Kontakte habe in dem Sinne, muss ich schätzen, wie viel Budget die dort reingesteckt haben im Sinne von, wie schnell die Inhaltserstellung, wer pflegt die Beiträge ein und so weiter. Dann geht es natürlich schneller. Aber wenn ich jetzt nicht das Budget für SEO einsetzen kann oder möchte, dann muss ich auch davon ausgehen, dass die Erfolge auf jeden Fall langsamer kommen.
Ja. Super wichtige Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Also ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, das ist langfristig. Also SEO ist nichts, was halt über Nacht passiert, sondern es ist wirklich ein Prozess auch letzten Endes und eine Optimierung, die dann aber eben auch entsprechend nachhaltig ist,
So ist es.
weil es halt nicht nur ein Tag bleibt, sondern dann natürlich auch entsprechend, wenn die Seite weit oben ist, dann die auch eine gewisse Zeit oben bleibt. Natürlich muss man immer noch was tun. Also es ist nicht so, dass man es dann wieder sein lässt und dann erwarten kann, dass sie für immer auf Platz 1 oder auf der ersten Seite bleibt. Aber es ist einfach nachhaltiger. Was tatsächlich noch spannend wäre, du hattest jetzt auch gesagt, je nachdem, wie viel kann ich in SEO investieren, wie viel Budget habe ich. Klar, je mehr Budget ich habe, umso mehr ist möglich einfach auch. Kannst du auch da noch mal eine realistische Einschätzung geben? Was muss ich denn mindestens in Anführungszeichen kalkulieren, wenn ich jetzt auch mit einer SEO-Beratung, mit einer SEO-Agentur in dem Fall, wie zum Beispiel mit dir oder einem Freelancer im Bereich SEO zusammenarbeite, was da einfach so realistische Zahlen auch sind, was ich investieren sollte, damit man auch wirklich ja mit Erfolgen rechnen kann, dass ich da wirklich was bewegt und auch innerhalb dieser ersten circa 6 Monate, von denen du gesprochen hast, was tun oder was tun kann.
Ja, das ist eine spannende Frage. Kommt auch wieder, wie du gesagt hast, vor allem darauf an, mache ich selber, also will ich selber meine Zeit und natürlich Zeit ist Geld investieren. Dann ist es so, dass zum Beispiel in meinem Fall meine Beratungsleistung im 1 zu 1 monatlich bei 1000 Euro beginnen. Da kommt es natürlich auf die Power drauf an, was dann der entsprechende, also der Kunde, der es selber machen möchte, umsetzen möchte, investiert. Das heißt, man kommt nur so gut vorwärts, wie Zeit und Muße, Energie investiert wird. Und für die Umsetzung ist es so, dass es absolut nur Sinn macht, ab 1500 Euro zu starten. Das liegt aber vor allem daran, je nachdem, welchen Umfang an Leistung die entsprechende Agentur anbietet. Also es gibt auch, ich sag mal, reine SEO-Texter, die schreiben dir halt Inhalte für deine Webseite, die natürlich gut ranken können. Aber der große Punkt zu Beginn ist ja vor allem auch, ich sollte mal checken, wie sind die Ladezeiten meiner Website. Also vor allem auch das technische Fundament sollte auf jeden Fall passen, dass die Lesbarkeit meiner Website gewährleistet ist. Und da ist es einfach so, dass es für eine SEO-Agentur, wie jetzt auch in meinem Fall, Sinn macht. Man hat mindestens 1500 Euro Budget zur Verfügung. Weil alles andere macht wenig Sinn, wenn wirklich alles all-inclusive für dich umgesetzt werden sollte. Und das ist hier schon noch das kleinere Budget, sag ich mal. Also es kommt dann wirklich darauf an, was ist die Zielsetzung vom Kunden, was möchte er. Wenn er innerhalb von weniger Zeit mehr Ergebnisse haben möchte, dann ist es nach oben hin offen. Also ich habe Kunden, die mir 3.500 Euro im Monat bezahlen und sagen, das ist ihr Budget, das sie zur Verfügung haben und quasi setzt damit um, was geht. Und entsprechend setze ich dann dieses Budget, die Ressourcen so ein, um das Bestmögliche für den Kunden rauszuholen. Also ja, da ist so sowohl mit welchen Input bekomme ich, was kann ich für den Kunden einsetzen und in Sachen der Beratungsleistung ist dann quasi der Punkt wichtig, wie viel setzt der Kunde dann, was er von dem gelernt hat oder was ich ihm an die Hand gebe, wie viel setzt er wirklich, wie schnell um.
Ja. Super wichtig. Aber ich finde, das gibt schon mal einen guten Überblick einfach, weil viele ja auch noch ja relativ Ahnung oder kein Gefühl dafür haben, kein Bild haben, was muss ich denn investieren, was ist denn realistisch auch, was sind denn so Preise, weil gerade beim Thema Preise, und ich glaube, das kennen wir alle, fehlt uns in manchen Bereichen, in denen wir einfach nicht tief genug drinnen sind, häufig auch das Gefühl dafür. Und oftmals gehen die Preise so stark auseinander, dass man einfach auch gar nicht so gut als, ja, Laie, würde ich dann sagen, einschätzen kann, was ist denn jetzt normal, was brauchst denn wirklich und was führt dann auch zu entsprechenden Ergebnissen. Von daher denke ich, hast du an der Stelle einen guten Rahmen einfach genannt, damit man auch so ein Gefühl mal dafür hat, was macht da wirklich Sinn, an welchen Faktoren hängt das dann letzten Endes auch und was beeinflusst auch den Erfolg der,
So
ja,
ist
der
es.
Sichtbarkeit eben bei Google.
Du hast gerade auch noch den Punkt genannt, von wegen mit Invest und welche Erfolge man erwarten kann. In dem Zuge gibt es natürlich auch im Bereich SEO, sage ich mal, schwarze Schafe, oder ich will es gar nicht verteufeln, aber es gibt einfach Angebote, die dann mir selber in Werbeanzeigen über den Weg laufen mit, ja, SEO mit ab 100 € pro Monat von uns für dich und Ding oder 500 € Monatspauschale. Also das ist einfach unrealistisch, dann auch zu erwarten, dass der große Peak in den Zahlen sich dadurch erkenntlich zeigt. Also das muss man einfach sagen, habe ich mich auch schon mit SEO-Kollegen unterhalten. Das ist einfach so ein Lockvogelangebot und ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich die kleinste Basis ist, die dann angeboten wird und alles andere, was man aber dann wirklich bräuchte, was die Erfolge zeigen würde, kommt dann noch on top, was dann letztlich auch das Budget, den Einsatz wieder erhöht, was der Kunde letztlich braucht. Und da würde ich tatsächlich eher empfehlen, zweimal hinzuschauen, ob
Ja.
das wirklich der Einsatz realistisch ist für die Ergebnisse, die ich erwarte.
Voll. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man das auch hinterfragt und die Erwartungshaltung auch dann realistisch einschätzt, weil was ja häufig passiert ist, wenn ich dann ja mir da auch wenig Gedanken vielleicht zu mache, ist, dass ich denke, mega geil, ich habe so ein Angebot für, du hast jetzt gesagt, 100 € oder 500 € gehen wir einfach mal von den 500 aus. Ich habe dann hier 500 €, was ja je nach Unternehmer, sag ich mal, jetzt auch nicht nichts ist. Also es sind ja trotzdem 500 €. Und wenn dann aber natürlich nur so Kleinigkeiten umgesetzt werden oder zu wenig umgesetzt werden kann, einfach auch in dem Budget, dann hat man ja nicht die Ergebnisse, die man sich wünscht. Das heißt, es führt ja dazu, dass ich dann eigentlich enttäuscht bin und dass ich dann das Gefühl habe, ich habe Geld aus dem Fenster geschmissen, was ich in gewisser Art und Weise vielleicht dann auch sogar gemacht habe, weil ich halt zu wenig investiert habe, es dann entweder super lang dauert oder ich im Zweifel, wenn ich dann eben keine Ergebnisse sehe und das Gefühl habe, okay, es tut sich einfach nichts, dann wieder aufhöre und dann habe ich es halt wirklich, ja, im schlimmsten Fall, sag ich mal, in den Sand gesetzt, weil ich dann wieder stoppe und dann natürlich auch keine Ergebnisse überhaupt entstehen können. Also da halt auch ganz wichtig, dass man das wirklich realistisch angeht mit einer realistischen Erwartungshaltung und sich auch einfach einen Experten an die Hand holt, mit ins Boot holt, der das auch realistisch auch basierend auf Ergebnissen einschätzt und nicht nur, ich will dir jetzt irgendein SEO-Package verkaufen, möglichst günstig, weil SEO ja irgendwie so wichtig ist, sondern da auch wirklich, ja, was wir jetzt eigentlich in der ganzen Folge schon besprochen haben, was so Faktoren sind, wo man auch nochmal sich hinterfragt, für was will ich ranken? Wie wichtig ist es, dass man sowas eben auch einschätzt und dann wirklich eine Entscheidung trifft? Ist SEO der Kanal oder der Weg für mich? Was brauche ich dann als Budget realistisch, um eben auch Ergebnisse zu erzielen? Und dann werde ich auch damit glücklich, dann werde ich auch die Erfolge sehen und dann ist es eben auch gut investiertes Geld am Ende des Tages.
So ist es. Sehr schön zusammengefasst. Könnte ich nicht besser sagen.
Wunderbar. Dann würde ich jetzt einmal ein bisschen von den Basics weggehen. Und wir hatten jetzt ja schon gesprochen, so zum Thema Meta-Title, Meta-Descriptions. Das ist das Erste, was ich als Nutzer sehe, was natürlich auch entscheidet, dass ich auf die Webseite klicke. Jetzt bin ich auf der Webseite und da würde mich jetzt an der Stelle interessieren, einfach deine Meinung. Welchen Einfluss findest du, hat Design und auch die Nutzerfreundlichkeit der Website auf SEO? Oder auf Ja, auf die Sichtbarkeit bei Google.
Ja, tatsächlich ist das so eine Frage, die ich richtig gut finde, weil viele verstehen eben unter SEO hauptsächlich mit, ich platziere da und da die Keywords so oft wie es geht und ja, meine Ladezeit von der
Oh
Website
ja,
ist
die
schnell.
Keyword-Wolken, kennst du die noch?
Ja, stimmt, ja, richtig. Aber dass SEO mittlerweile wirklich eine ganzheitliche Strategie darstellt, die eben unter anderem auch darauf abzielt, wie ist denn meine User Experience auf der Seite, also wirklich die Nutzerfreundlichkeit mit, wenn die Nutzer auf der Website sind und klicken gleich wieder zurück, weil, keine Ahnung, ihnen am besten noch eine schneidende Mauscursor entgegenspringt oder irgendeine Musik anfängt zu spielen, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechtes Nutzersignal, weil die Leute auf jeden Fall wieder zur Google-Suche zurückklicken werden. Und da ist das Thema Design oder eben Nutzerfreundlichkeit ganz, ganz wichtig. Also, ich habe vorhin schon mal kurz den Vergleich gebracht mit dem Haus, in das quasi der Google-Bot reingeht und einfach gerne einfach verstehen möchte, hinter welcher Tür, welche Struktur, welcher Link, Menüpunkt finde ich denn was? Und genauso ist es für den Nutzer. Wenn du auf eine Website gehst und du möchtest dich einfach zurechtfinden, du möchtest wissen, wo navigiere ich oder wo finde ich das, was ich suche, mit einfachen Mitteln. Also das heißt, mein Menü sollte nicht versteckt sein. Davon etablieren sich dann natürlich auch die klassischen Menüs, wie man es aktuell kennt. Ganz oben die Header-Menüs mit einem klassischen Dropdown oder einem Mega-Menü, also einfach die verschiedenen Menüarten, die sich etabliert haben, damit der Nutzer einfacher navigieren kann und einen Überblick bekommt über die Website, wo findet er was. Also das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder auch eben die Design-Sachen, ich gehe jetzt mal auf Schriften, Lesbarkeit, von dem her,
Oh
dass
ja,
es
ganz
auch,
wichtiger Punkt.
ja, wirklich, weil ich meine, klar, mir selber kann eine bestimmte Schriftart, ich sag mal so einem geschwungenen Lettering-Style total gut gefallen. Aber einmal ist die Frage, passt es überhaupt dann zu der Website und der Marke? Und vor allem, wie gut lesbar ist sie wirklich? Ich meine, klar, dass man sagen kann, ja, aber die ist so schön. Aber in dem Moment geht es weniger darum, ob ich die schön finde, sondern einfach, ob es einmal den Sinn unterstreicht von der Website und auch, ob der Nutzer lesen kann, ob das, ja,
Ja,
ob das das ist, was er sucht.
100% bei dir. Eine Schrift sollte immer lesbar sein und man kann natürlich jetzt sagen, keine Ahnung, so ein Wort oder so, was man mal in einer besonders kunstvollen Schrift, würde ich es mal nennen,
Klar.
dann schreibt. Ich finde, das ist jetzt auch nicht das Thema, aber gerade bei Fließtexten
So ist
bitte
es.
nicht machen, weil es ist super anstrengend für Menschen, diese Texte zu lesen. Man liest es dann auch tendenziell weniger oder der Text wird nicht so gerne gelesen. Man macht seinen Nutzern unnötig schwer einfach. Und das verkürzt natürlich auch die Zeit, die ich auf der Seite verbringe. Das Nutzerverhalten, die User Experience ist nicht gut. Im Gegenteil, die ist eher suboptimal. Und es schafft natürlich, also hat dann einfach auch andere Konsequenzen. Es schafft jetzt nicht unbedingt Vertrauen. Es wirkt nicht professionell häufig. Da muss
So
man
ist
wirklich
es.
auch gucken, wie möchte man natürlich wirken, wie möchte man wahrgenommen werden. Und man sollte es auf seiner Website immer dem Nutzer möglichst einfach machen und in dem Fall einfach auch einfach machen, seine Inhalte zu konsumieren und
Ja.
eben auch sich zurechtzufinden.
So ist es. Also dadurch wird einfach schlichtweg du hast gerade schon angesprochen, die Verweildauer erhöht, weil
Ja.
der Nutzer findet sich einmal zurecht. Einmal hat er auch Lust, deine Inhalte zu konsumieren, zu lesen. Und klar, es spricht nie was dagegen, dass man eben eine Designschrift mal hat für einen Eyecatcher oder zur Auflockerung für ein, zwei Worte oder ähnliches. Aber eben der Fließtext sollte gut lesbar sein, um einfach die Verweildauer zu erhöhen. Das sind auch gleichzeitig positive Nutzersignale für Google, die mit ins Ranking langfristig reinspielen.
Ja, und man muss natürlich an der Stelle auch sagen, finde ich, Es geht ja nicht nur darum bei SEO, dass ich gefunden werde, sondern am Ende geht es ja auch darum, dass ich Anfragen gewinne
Ja,
und
ganz gut.
Verkäufe erziele. Also das ist ja das Ziel, was wir alle haben. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, weil am Ende, wenn einfach nur konsumiert wird, beziehungsweise gleich wieder weggeklickt wird, dann werde ich natürlich auch keine Anfrage gewinnen. Und
Absolut.
dann bringt mir das auch nur bedingt was.
So ist es. Also auch da ist SEO viel mehr als ich will, dass mehr Leute auf meine Seite klicken, sondern ich will ja auch mit diesen Menschen weitere Berührungspunkte haben. Das heißt, gehen wir mal davon aus, die Person ist eben über einen informativen Blogbeitrag auf mich und meine Seite aufmerksam geworden, liest es, findet Lösungen und dann bekommt er noch die Möglichkeit, dass wenn er mehr solcher entweder Tipps, Empfehlungen oder auch wirklich mal einen Kurs an die Hand bekommen will, dass man ihn da abholt. Also wirklich, dass man ihm die Chance bietet du kannst dich in unseren Newsletter beispielsweise eintragen und kriegst regelmäßig das kostenfrei ins Mailfach. Oder hier haben wir unser Starterangebot oder dass man den Nutzer wirklich da an die Hand nimmt, so stelle ich es mir auch gerne vor, und ihn wirklich in seiner Lösungsfindung mehr unterstützt. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man sagt, man spricht im Marketing von einem Funnel, dass man sagt, okay, man holt die Leute von Google auf die Website. Auf der Website hat er dann die Möglichkeit, entweder was zu kaufen, oder sich in Newsletter einzutragen. Oder. Also, dass man da
Ja.
quasi wirklich auch weiterdenkt. Auch das ist eben der Part von SEO, dass man, was macht man dann mit den generierten Klicks?
Voll.
Also ohne dass dann die Leute einfach verschwinden und warten, nie mehr gesehen, ist ja langfristig nicht der Sinn.
Ja, das ist auch super wichtig, dass man es wirklich ja ganzheitlich am Ende des Tages auch betrachtet. Also nicht nur das, wie bekomme ich mehr Sichtbarkeit, wie bekomme ich den Traffic, also die Besucher auf meiner Webseite, sondern auch, was mache ich dann mit denen? Also wie geht dann der Weg weiter? Du hast jetzt schon angesprochen, Newsletter ist eine Option, klar, bei einem Shop direkt kaufen eine Option. Andere Optionen können eben auch sowas sein wie auch Newsletter, aber dann vielleicht nicht nur der allgemeine, sondern wirklich über einen Lead-Magnet zu gehen, über Webinare. Also da gibt es ja verschiedenste Funnels und Methoden, die man da im Marketing-Kontext auch nutzen kann. Oder eben auch auf das Gespräch zu verweisen. Also einfach auch ein ja, Erstgespräch, gerade bei Beratern, Coaches, ist es ja häufig auch eine Variante zu sagen, gut, wenn du jetzt da noch weitere Fragen zu hast, das Thema interessant für dich ist, dann vereinbar dir doch einen Termin für das Erstgespräch. Auch sowas ist eine Variante, aber wichtig eben nicht einfach nur den Blogbeitrag zu schreiben und das war's, sondern dann natürlich auch sich zu überlegen, gut, was ist dann der nächste Schritt für meinen Kunden und diesen nächsten Schritt vor allem auch proaktiv anzubieten und nicht den Nutzer dann noch irgendwie, ja, suchen lassen, wie er jetzt mit dir in Kontakt kommen kann, wie du ihm helfen kannst. Und am Ende ist es zwar dann nett, weil er einen tollen informativen Blogbeitrag hatte und Informationen bekommen hat, aber es, ja, bringt dir jetzt wenig, wenn du nur den Nutzer zu Besuch hattest und ihn dann nicht lädst oder einlädst, letzten Endes einfach auch zu bleiben und in deine Markenwelt, in dein Universum irgendwo auch reinzugehen.
So ist es sehr schön beschrieben. Ja.
Ja, mega gut. Genau. Ich glaube, ich könnte zum Thema Design und Nutzerfreundlichkeit noch ganz, ganz viel sagen. Was ich an der Stelle, nachdem es ja auch in dem Podcast viel um das Thema Branding geht, ansprechen wollen würde, ist natürlich auch so der Markenaspekt, also die Markenpräsenz zum einen und zum anderen auch, ja, wie kann ich einfach auch durch mein Design auf der Seite schon so ein bisschen selektieren oder vielleicht auch schon durch die Meta-Titles, Meta-Descriptions, welche Personen auf meine Website kommen und da einfach auch, ja, die richtigen, also nicht nur Menschen, sondern die richtigen Personen für mein Angebot, für mein Produkt ansprechen.
Ja, also das ist tatsächlich, finde ich, ganz spannend. Das war auch einer der Gründe, weshalb es mich in Richtung die Copywriting-Weiterbildung verschlagen hat, weil einfach SEO auch bedeutet, nicht nur klatsch alle möglichen Keywords auf deine Seite, damit du für die gefunden wirst, sondern es sollten natürlich die Keywords sein, also die Sprache deiner Zielgruppe unterm Strich. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, wer ist meine Zielgruppe konkret und wie spricht die, beziehungsweise welche Begriffe verwendet die. Weil nur dann kann ich entsprechend natürlich auch die Inhalte erstellen, meine Texte schreiben, Texte kreieren und ziehe natürlich entsprechend dann auch verschiedene Menschen an, die sich davon abgeholt fühlen im wahrsten Sinne. Genau.
Ja, super wichtig. Und das Gleiche kann ich natürlich auch durch mein Design machen. Also auch durch letzten Endes dessen, wenn ich mir bewusst bin, wie möchte ich wirken, dann wer bin ich als Marke, eine gewisse Markenidentität habe, das natürlich auch sollte sich immer auf der Webseite widerspiegeln. Und das hat natürlich auch dann einen Impact darauf, wen spreche ich an, wen ziehe ich an. Zum einen durch die Worte, eben aber auch durch die Bildsprache, durch das Design der Seite. Und dann natürlich auch durch ja die Wordings oder die Namen meiner Angebote vielleicht meines Newsletters spreche ich natürlich auch gezielt an die richtigen Kunden, an die richtigen Personen und kann da einfach immer ja Schritt für Schritt auch weiter selektieren.
So ist es.
Genau, vielleicht abschließend an der Stelle noch, was ich auch noch ganz wichtig finde, auch gerade im Bezug auf Markenpräsenz. Wir müssen natürlich auch sichtbar werden als Marke und um überhaupt eine bekannte, starke Marke zu werden, muss man sichtbar sein. Und jetzt auch unabhängig von der Lösung, die ich vielleicht suche, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man überhaupt gefunden wird. Also auch wenn ich sage, okay, so diese wirkliche SEO-Strategie ist für mich jetzt nicht so relevant und für ein Keyword gefunden zu werden, ist es, finde ich, dennoch wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Firmennamen googelt, die Person googelt, dass dann da natürlich was auftaucht. Also, dass ich natürlich trotzdem sichtbar bin als Marke, weil das einfach auch Vertrauen schafft. Und wenn ich ja dich kennenlerne, deinen Namen höre und irgendwo feststelle, ah, die macht das und das, ist eine Personal Brand oder eine Marke. Und ich google dich und ich finde dich gar nicht, dann wäre das so ein bisschen komisch. Also auch an der Stelle wichtig, dass deine Website natürlich überhaupt gefunden wird, auch wenn du vielleicht für dich festgestellt hast, gut, SEO ist nicht mein Weg oder ist nicht die Strategie, die ich verfolgen möchte. So ein gewisses, eine gewisse Grundauffindbarkeit würde ich es mal, ja, als das würde ich es mal bezeichnen, ist, finde ich, dennoch wichtig, auch für die Markenpräsenz und auch
Auf
für den
jeden Fall.
Markenaufbau.
Ja, also hier unterscheiden wir in der SEO-Strategie auch nach sogenannten Brand-Keywords oder Non-Brand-Keywords. Und ich sage mal, es ist natürlich hervorragend, wenn deine Marke, deine Brand schon gekannt wird und die Leute natürlich danach suchen, wie zum Beispiel nehme ich jetzt Mind and Rocket, dann ist das natürlich klasse. Aber das bildet natürlich auch nur die Leute ab, die mich bereits kennen.
Klar,
Und
voll.
genau, und man hat mit SEO natürlich das Ziel, vor allem die Zielgruppen zu erweitern oder zu sich zu führen, die die Marke Mind and Rocket noch nicht namentlich kennen. Und das ist eben dieser Weg mit den Non-Brand-Keywords, also quasi einfach mit allen Keywords, die nicht den Markennamen enthalten,
Ja.
sondern alles andere rund um das Thema abbilden und somit eben einen Touchpoint außerhalb der Marke bekommen.
Ja, super wichtig. Also da bin ich auch voll bei dir. Also darum geht es ja letzten Endes auch, wenn es um die Bekanntheit erhöhen oder die Sichtbarkeit erhöhen geht. Ich finde nur wichtig, dass gerade, wie du jetzt auch in dem Beispiel mit Mind and Rocket, wenn ich Mind and Rocket bei Google eingebe, dann sollte natürlich auch die Webseite kommen und dann sollten nicht irgendwelche anderen Seiten kommen und im, ich sag mal, Worst Case deine Seite gar nicht gefunden werden. Das wäre natürlich sehr suboptimal, einfach auch für das Vertrauen und für die Vertrauens Bildung an
So
der
ist
Stelle.
es. Ja, also das ist tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein in Sachen SEA, also wirklich mit Google Ads anzeigen. Es ist ja unter anderem der Grund, weshalb, falls sich schon mal jemand gefragt hat, warum Mitbewerber auf, wenn man selber merkt, man googelt sich selber und dann sind da Mitbewerberanzeigen als Google Ads, oh, über mir natürlich. Das ist natürlich den Vorteil hat bei der Anzeige, die ist über meinem Suchergebnis und es gibt einfach Nutzer, die machen sich dann nicht so viele Gedanken, klicken auf das erste Ergebnis, weil sie davon ausgehen, ja, ich habe ja das eingegeben, also ist ja das relevant, aber sind dann gleichzeitig beim Mitbewerber aufgeschlagen. Also das ist auch ein Grund, weshalb einfach es ganz wichtig ist, das auch zu beachten. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber macht nichts.
Ja, genau, also du hattest ja SEO an, SEA angesprochen, also
Ja,
bezahlte Google-Werbung letzten Endes und dass dann
genau.
eben Mitbewerber einfach auch deinen Namen letzten Endes, deinen Markennamen nutzen, um dafür gefunden zu werden oder angezeigt zu werden. Natürlich brauchst du eine gewisse, ja, ich würde mal sagen, Grundbekanntheit schon mal, damit Mitbewerber auch diese Strategie wählen und ja, dich auswählen bei den Keywords, um dafür dann entsprechend zu zahlen, dass sie angezeigt werden, wenn Personen dich suchen, beziehungsweise nach der Agentur suchen. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, woher das kommt und mit was das zu tun hat. Genau.
Also quasi, wenn Mitbewerber auf dich bieten, dann hast du quasi einen kleinen Meilenstein in in deinem Unternehmertum geschafft.
Yes, kann man
Eben.
definitiv so sagen. Also dann
Ja.
hast du auf jeden Fall eine gewisse Markenbekanntheit, weshalb andere bereit sind, dafür zu zahlen, dass sie für
So ist
deinen Namen
es.
angezeigt werden.
So ist es, ganz genau.
Sehr cool. Wir hatten ja jetzt sehr, sehr viele Themen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich glaube,
Ja,
wir könnten auch
Wahnsinn.
noch super lange weitersprechen. Ich würde aber vorschlagen, wir machen an der Stelle erstmal einen Cut und wie können Menschen jetzt noch mehr über dich erfahren? Du hast ja auch selbst ein kostenfreies Angebot. Wo finden die Menschen dich? Wo finden die Menschen dein Angebot? Und können sich dann auch entsprechend noch mal intensiver mit dem Thema SEO auseinandersetzen?
Yes, gerne. Also tatsächlich, da verweise ich sehr gerne auf meinen Rocket Newsletter. Und zwar ist es da, dass ich einmal schon als Dankeschön für die Anmeldung ein kostenloses Angebot habe, wie du in 5 einfachen Schritten deine Website optimieren kannst, ohne dass du ein Technik-Pro sein musst. Und
Mega.
kommt einfach auch mega gut an, kriegt tolles Feedback dazu, weil es einfach so, ja, viele machen sich so viele Gedanken, ohne dass sie anfangen. Und das sind wirklich so die Basics, wo ich sage, mach dir darüber Gedanken und fang Step by Step mit Baby Steps an deiner Website zu schrauben. Und ansonsten bin ich noch vertreten viel bei Instagram unter Mind and Rocket. Und jetzt im Jahr 2024 ist es auch so, dass ich selber das wieder mehr tun will, was ich predige. Also quasi, es wird wieder viel mehr Blogbeiträge geben über das Thema SEO und gleichzeitig Online-Marketing. Und da freue ich mich schon drauf, wieder selber mehr ins Schreiben zu tun, zu kommen. Und ja, da einfach viele Selbstständige abzuholen und mit auch einem Gruppenmentoring im Sommer, das ich plane, da wo jetzt bald die ersten Infos rausgehen mit dem Rocket Newsletter, die an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie sie ihre eigene Website oder ihren Webshop so boosten können, damit die Kunden zu ihnen kommen, die sie sich wünschen. Das gebe ich ihnen alles an die Hand, die Kundengewinnung über Google. Und ja, ansonsten freue ich mich, Instagram, Newsletter, klar, Website.
Perfekt.
Wenn man mich bei Google eingibt, findet man mich glücklicherweise.
Sehr, sehr gut. So soll das sein. Wir packen die ganzen Links aber natürlich auch noch in die Shownotes, damit du direkt draufklicken kannst. Vielen Dank dir, Dani, für deine Zeit, für die ganzen Insights, Infos. Und ja, schön, dass du mit dabei warst.
Ich danke dir, Chrissy, und allen Zuhörern. Es war wirklich sehr unterhaltsam, hat mir viel Spaß gemacht und wünsche euch ganz viel Erfolg.
Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie auf Social Media und mit deinem Business-Netzwerk teilst, damit einfach noch mehr Menschen davon profitieren können und mit ihrer Einzigartigkeit und Expertise sichtbar werden. Und wenn du Fragen rund um das Thema Branding oder vielleicht auch im Speziellen zum Thema Businessfotografie oder Webdesign hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, mir eine Mail zu schreiben an podcast@premium-branding.de. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich, dein Thema, deine Fragen in einer der nächsten Folgen mit aufzunehmen. And last but not least, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, diese Person sollte unbedingt Teil des Podcasts sein oder du vielleicht auch selbst die Person bist, dann freue ich mich auch über eine Mail von dir an podcast@premium-branding.de. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge.